Mein Name ist Pott, Dream Team Pott, Vorname 183.
Habt ihr die Stimme erkannt? Es ist die Stimme aus dem Off, die Stimme hinter denen der Obdenhövels und Knippis auf dem Rasen, die Stimme, die verlässlich darüber informiert, wann, wo und wie die Shuttlebusse und Sonderzüge nach Spielende abfahren, die an die Todesfälle in der Borussia-Familie erinnert und uns um einen Moment des Schweigens bittet, die im Zweifelsfall darum bittet, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen. Es ist die Stimme von Hermann Schnitzler, der seit mittlerweile über 13 Jahren über den Stadionlautsprecher zu hören ist. Er gehört zu den vielen, kaum bekannten Stars, die die Heimspiele der Borussia erst möglich machen, zum Team hinter dem Team hinter dem Team. Und vielleicht übertreibt man nicht, wenn man das auf diese Formel bringt. Der Park ist der Star des Vereins. Es ist also Zeit, sich einmal hintergründig mit einem Spieltag zu beschäftigen an diesem 3. Februar 2018 vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig. Benjamin Muckel, bei Borussia verantwortlich für die Betriebstechnik, nimmt sich Zeit und uns mit auf einen Rundgang ins Innere des Traumschlosses Borussia Park, das zuweilen auch schon zum Tränenpalast wurde.
Ich bin hier Bereichsleiter Betriebstechnik, mittlerweile schon seit 15 Jahren hier. Habe quasi den Bau komplett von Anfang an nicht ganz mitbekommen, aber die letzten Spiele am Bökelberg mitgemacht und bin dann quasi mit rübergegangen. Seit mittlerweile 14 Jahren hier, Bereichsleiter seit 8 Jahren und mittlerweile auch stellvertretender Veranstaltungsleiter und auch Brandschutzbeauftragter. Und ich sage jetzt, alles, was ich euch jetzt zeige, quasi ist das, wo meine Jungs und ich uns quasi unter der Woche und auch am Spieltag drum kümmern. Weil so ein Stadion, sag ich mal, ist ein Sonderbau. Darunter fällt halt die Versammlungsstättenverordnung. Alles, was über 5000 Leute ist, ist eine andere Anforderung als jetzt eine kleine Versammlungsstätte, die ja ab 200 Leuten anfängt. Und da gibt es dann halt so Stufen, wo man halt dementsprechend noch nachbessern muss. Heißt Wellenbrecher, für die, sag ich mal, Dienste wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsdienst, muss man immer Sicht aufs Geschehen haben, also auf die Szenenfläche, wie man es in der Versammlungsstätte oder Sportfläche, muss man es halt die Räumlichkeiten dafür stellen. Und dazu auch ganz andere Sachen wie alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie ELA-Anlage, Brandmeldeanlage, Entrauchungsanlagen, Aufzüge, Flutlicht, medientechnische Bereiche müssen alle unterbrechungsfrei laufen. Das ist das, was wir jetzt so gegen 15 Uhr mache ich die Notstromaggregate an. Dann zeige ich euch das auch nochmal.
Ja, wenn du von Anfang an dabei bist mit dem Umzug vom Borussia Park, hast du dann auch so, wie soll man sagen, Vatergefühle diesem Stadion gegenüber?
Ja, ganz klar. Also ich habe eine ganz andere Einstellung als vielleicht einer, der jetzt neu hier hinkommt, gerade mal ein Jahr hier arbeitet. Ich kenne das quasi noch, da waren hier alle Decken offen, man konnte die Kabel sinken, Doppelboden war hier drin noch nicht drin. Es gab noch keinen Rasen, keine Anzeigentafeln und ich kenne das quasi von klein auf. Es ist also wie ein Baby und ich fühle mich auch verpflichtet dem Baby gegenüber. Mittlerweile schon 14 Jahre alt. Also Ralf hat es ja schon gesagt, unser Fohlen-TV für ungefähr 200 Fernseher und 5 Anzeigentafeln, die wir hier im Gebäude haben, das muss ja irgendwie produziert werden. Das passiert quasi alles da. Das macht die Firma Joy Media aus Aachen, die auch unter anderem, ich glaube, Frankfurt noch hat und noch Aachen. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon mehr Stadien geworden. Die haben eine eigene Software, wo die quasi diese Spielstände auf die Anzeigentafel mitbringen können. Also die beiden Logos und halt den Spielstand, Eckenverhältnis und sowas. Das sind alles, sag ich mal, vorgearbeitete Konserven, auch wenn der Spieler ein Tor schießt. Das läuft ja alles automatisch ab. Man muss halt nur einen Knopf drücken und dementsprechend wird dann der Spieler auf der Anzeigentafel angezeigt. Das passiert alles da. Das ist im Grunde, wie der Ralf auch hat, nicht nur ein Audiomischer, sondern ein Videomischer. Der hat in diesen 3,19 Zoll Schränken hat er halt oder hat die Firma Joy Media die Rechner dafür drin. Das heißt, die ganzen Konserven liegen hier doppelt vor, wo die Werbespots drauf sind. Das heißt, wenn einer mal ausfällt, ist es ein ganz normales Windows-System. Kennt jeder, fährt morgens, geht man dran, drückt auf den Power-Button, das Ding fährt nicht hoch. Das wäre natürlich für den Spieltag der Super-GAU, weil die Sponsoren zahlen hier eine Menge Geld, um auch wirklich dann auf der Anzeigentafel oder im Fan-TV zu sehen zu sein. Und deswegen gibt es für jeden Main-Rechner natürlich noch einen Spare-Rechner. Da können die einfach über dieses Touchpanel da oben, können die Quellen einfach hin und her routen und dann dementsprechend aufs Pult legen, je nachdem, was die jetzt gerade brauchen. Das passiert dann da alles. Wir nutzen das unter der Woche natürlich auch, weil wir hier bis zu 450 Veranstaltungen noch machen. Heißt, die Kunden haben hier ihre Logen, die können die quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche nutzen. müssen natürlich dann unter der Woche dann nochmal ein bisschen für Essen und so drauflegen, was am Spieltag mit drin ist. Aber wir legen dann quasi über unsere 4 Rechner auf die Fan-TV-Kanäle zum Beispiel Fotos, wenn der Kunde das wünscht. 60. Geburtstag ist jetzt ein Beispiel. Mittlerweile kann man hier heiraten. Wir haben extra eine Loge dafür, die dann vorbereitet wird. Und dann, ich glaube, wir haben mittlerweile schon 6 Hochzeiten hier gehabt, auch wirklich standesamtliche Trauung. Kommt dann Standesbeamte hier hin und dann wird hier getraut. Und dann, genau, das ist die Frage, wie lang. Nee, und wir können dann quasi hier die ganzen, sag ich mal, gewünschten Konserven abspielen. Ob es ein Logo ist, ob es irgendwie im Ablauf von der Veranstaltung ist, ob es Fotos sind, weil es gerade eine Silberhochzeit oder irgendwas ist, haben wir alles schon gehabt und das passiert dann quasi von hier oben.
Wie lange ist dann der Vorlauf vor so einem Spiel mit der Stadionregie? Wann fängt man an, das zu planen?
Es gibt hier im Verein einen natürlich festen Stamm von Festangestellten, inklusive Presseabteilung, Medienabteilung. Und dann an Spieltagen, da bläht sich das hier auf mit Freelancern, die halt wirklich nur zum Spieltag kommen und dann halt irgendeine Funktion wahrnehmen. Zu denen gehören wir beide auch. Also wir sind nur an Spieltagen hier. Und was so in den Tagen vorher an Vorbereitung läuft im Bereich der Medienabteilung, das kriegen wir eigentlich erst mit, wenn dann einen Tag vorher der Ablaufplan uns dann auch zugeschickt wird. Mhm. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass bei Bundesligaspielen der Ablauf vom Grundschema eigentlich immer gleich ist. Es gibt dann mal einen anderen Interviewgast oder natürlich auch hier und da mal eine andere Werbeeinblendung, aber dieses Grundgerüst ist gleich. Das also zum Beispiel bedeutet, 2 Stunden vor Spielbeginn wird das Stadion geöffnet, kommen die Zuschauer rein. Wenn ein Jugendvorspiel ist, dann gibt es ein Jugendvorspiel. Wenn kein Jugendvorspiel ist, dann spiele ich erstmal Musik. So eine Endlosschleife. Und exakt eine Stunde vor Spielbeginn, vor Kickoff, da geht dann das Hauptprogramm los. Dann gibt es ein Intro, so ein Bundesliga-Intro. Und dann meldet sich dann halt der Stadionsprecher. Hallo. Und ja, und dann gibt es einen fester Ablaufplan, der auch ausgedruckt, der ist noch nicht da, aber jetzt würde ich den direkt mal mitgeben, wo dann exakt minutengenau steht, welche Werbung, wer sagt was, was so ein bisschen natürlich nicht vorausgeahnt wird, ist, wann kommt zum Beispiel der Torhüter zum Warmlaufen raus, das steht im Ablaufplan irgendwo drin, aber der hält sich natürlich nicht dran und da muss man halt schon ein bisschen mal eine Werbung vorziehen oder mal eine Durchsage vorziehen. Aber so vom Grundsatz her ist das minutengenau abgetimt. Insbesondere so die letzten 10 Minuten vor Spielbeginn. Das ist dann halt nochmal die wichtigsten Sponsoren grüßen und dann die eigene Fanhymne spielen und die Mannschaftsaufstellung. Und das ist dann wirklich ein routinierter Ablauf, der fast schon auf die Sekunde immer gleich ist. Also die hier das alles machen seit vielen Jahren, die sind auch da schon so routiniert, dass also schon was Technisches passieren muss, dass es ein bisschen Unruhe bringt, wenn irgendwas abgespielt werden soll. Also ich zeige dann mal so rüber, also in dem Bereich, das ist der Bereich, wo Stadion-TV gemacht wird. Ich mache in meinem Bereich ja die Akustik und Audio und in dem Bereich, da sitzt im Prinzip auch der Regisseur, der sitzt dort, wo die große Uhr ist und von da aus passieren die ganzen Videoeinblendungen. Wir machen auch einen Highlight-Schnitt, der wird hier gemacht, sodass man in der Halbzeitpause und nach dem Spiel so die Highlights nochmal zeigen kann, die Tore und so. Stadionregie bedeutet, dass wir während des Spieltags, während der Veranstaltung, alles, was die Zuschauer so an visuellen und audiovisuellen Eindrücken bekommen, hier koordinieren. Das ist zum einen ist das Entertainment, Unterhaltung, Stadionsprecher und Werbung, auch was auf die Anzeigetafel kommt. Und zum anderen, das ist eigentlich etwas, was für mich eigentlich im Vordergrund steht, sind die sicherheitsrelevanten Sachen. Hier kommt zum Beispiel gerade der zweite Stadionsprecher rein, das ist der Hermann Schnitzler, der eigentlich ausschließlich dafür da ist, die wirklich wichtigen Durchsagen, sicherheitsrelevanten Durchsagen zu machen. Das kann zum einen sein, wenn irgendein Kind verloren gegangen ist oder ein Fahrzeug weggesetzt werden muss, aber das ist auch, wenn die befreundeten Fans vom Gegner mit Pyrotechnik anfangen, dann macht er die entsprechenden Durchsagen und das ist dann auch von der Stimme her und von dem, wie es rüberkommt, ganz anders, als wenn der normale Stadionsprecher spricht. Ne? Der normale Stadionsprecher, der ist, kommt auch aus dem Entertainment-Bereich und der versucht so zu unterhalten und anzufeuern und so. Und bei ihm ist das so, das kann man wirklich hören, sobald er was sagt, sind die Zuschauer schon konditioniert. Das ist irgendetwas, wo man auch zuhören muss, weil es wichtig ist. Und dann, ja, dann wird es automatisch ruhiger und dann hört man ihm auch zu. Ne? Also das ist eine Geschichte, die hatten wir im Bökelberg-Stadion früher nicht. Da gab es einen Stadionsprecher, der hat im Prinzip alles gemacht. Und hier mit dem Stadionneubau haben wir dann einen zweiten Stadionsprecher etabliert, der bewusst auch hier sitzt, also weit weg von der Atmosphäre, dass er also wirklich in Ruhe sprechen kann. Wohingegen, auch im Gegensatz zu früher, aber das ist ja etwas, was in anderen Stadien mittlerweile überall so ist, der Stadionsprecher, den man halt kennt als Zuschauer, irgendwo unten auf dem Platz rumturnt und da sein Programm dann macht.
Dann vielleicht noch zu der Anlage, die der Ralf ja jetzt bedient. Wir haben bis 2015 haben wir noch eine komplette analoge Anlage gehabt. Das heißt, wir sind quasi 2004 hier mit dem Stadion gestartet und haben einen Prozess geführt, weil halt die Sprachverständlichkeit hier im Stadion nicht das war, was wir quasi vertraglich vorgegeben haben. Das lag unter anderem daran, das Stadion ist sehr schallhart, also von der Akustik her. Wenn man damals geklatscht hat, ist der Nachhall 6 Sekunden gewesen. Und das ist auch das Problem, was wir hatten. Also wir hatten auch damals diese Trichterlautsprecher, die nicht wirklich sauber zu waren. Das heißt, die haben teilweise Überlagerungen gehabt. Die wurden auch nicht zeitgleich angesteuert. Je nachdem, wo sie waren, ist da immer ein Delay drin gewesen. Und das heißt, man hat teilweise von 2 Lautsprechern den Ton gehört. Und dazu kam noch der Nachhall zurück. Und das war halt das, was beim Ohr bzw. im Gehirn dann nicht mehr zu verarbeiten war. Da haben wir nach 3 oder 4 Jahren dann Nachbesserung bekommen von Hochtief. Damals ist diese Vorsatzschale hier im Oberrang, die ist perforiert und dahinter ist halt Steinwolle. Damit konnte man den Nachhall nochmal um 2 Sekunden senken, waren dann aber immer noch nicht zufrieden, haben dann wieder einen Gutachter hier gehabt, der uns das auch bestätigt hat. Ja, letztendlich ist es dann so gekommen, dass wir eine Million selber in die Hand genommen haben. Das ist ja auch, wir haben ja auch eine Spieltagscheckliste. Das heißt, wenn wir jetzt Samstag ein Spiel haben, fahren wir mittwochs mit der Spieltagscheckliste an. Da gehören dann auch so Checks zu, funktioniert die Anlage hier, also funktionieren alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Dann einen Tag vorher nochmal am Spieltag selber und das zeichnen wir dann immer ab. Und jetzt gleich, wenn ich alles am Laufen habe, muss ich das nochmal an den Ordnungsdienst, an den Veranstaltungsleiter melden, dass er quasi Sicherheit hat, dass alles funktioniert. Weil wenn nur eine der Anlagen nicht funktioniert, ob es Notstromaggregat ist, ob es Brandmeldeanlage ist oder hier die ELA-Anlage, dann dürften wir theoretisch nicht aufmachen. Wir müssten eine Kompensationsmaßnahme finden für irgendwas, was bei der ELA heißt, kann ich mir das nicht vorstellen. Also funktioniert mit Sicherheit nicht mit einem Megafon. Deswegen, ich sag mal, bei einer Brandmeldeanlage kann man wahrscheinlich noch gucken, einzelne Bereiche, wir haben eine Brandsicherheitswache hier, aber da wüsste ich jetzt nicht, was wir machen können. Also ich habe sie gerade eben nochmal getestet, du hast wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen probiert, also funktioniert. Was ich jetzt machen muss, ist, seitdem es das Hawkeye gibt, gibt es halt von der Medienrichtlinie her die Vorgabe, wir müssen 3,5 Stunden vor Spielbeginn volles Flutlicht haben. Das heißt einfach nur, die haben ihre 14 Kameras hier im Stadion und müssen die jetzt kalibrieren. Und ich muss denen jetzt das Licht geben, was sie jetzt quasi gleich haben. Es ist ja auch so, im Sommer machen wir das Flutlicht auch immer an, weil halt durch den Schattenwurm, ja, das sind 192 Stück, a 2000 Watt, und die zünden jetzt nach und nach, weil, wie gesagt, 400.000 Watt auf einmal, da macht das Netz mal kurz einen Spannungseinbruch. Und deswegen zünden die alle nach und nach. Die brauchen jetzt ungefähr 3 bis 5 Minuten, dann haben die ihre volle Farbtemperatur.
Es ist ja so, wenn ich jetzt ein Hausbesitzer bin, habe ein Haus, das 15 Jahre alt ist, dann gibt es natürlich auch Sachen, die kann ich nicht mehr ändern. Ne? Also wenn jetzt ein neues Stadion gebaut wird, werden ja die Ansätze anders sein. Wie sehr ist denn das eingeschränkt hier dann schon durch die vorhandene, ich sag mal, Bausubstanz oder das, was schon da ist?
Ja, das Problem ist natürlich die Infrastruktur. Also ich könnte jetzt auch sagen, wir könnten über Fernwärme oder sonst irgendwas machen. Man muss aber immer gucken, wir sind hier im Freifeld. Alles hier hinzubringen ist natürlich dann auch nicht so einfach. Wir sind jetzt beim Hotel, sind wir natürlich bei anderen Technologien angekommen. Wir bauen ja aktuell, im Oktober gehen wir in Betrieb. Da arbeiten wir unter anderem auch mit Wärmepumpen und so. Also das heißt, gasbetriebene Wärmepumpen. Wir haben alles in dem Gebäude. Wir haben einen großen Partner gefunden, der LEDs quasi herstellt. Und mit dem haben wir jetzt einen Vertrag gemacht. Also das ganze Hotel wird auf LED natürlich ausgerüstet. Kostet ein bisschen mehr, aber es ist halt, sag mal, vom Aufwand nachher, von der Pflege her und auch vom Energieverbrauch ist es halt viel besser. Und wie gesagt, die Wärmepumpen, wir haben da einen TGA-Planer, der da sehr hinterher ist. Also man wird niemals mehr diese Techniken, die wir damals hier eingebaut haben, wird man auch heutzutage gar nicht mehr verwenden. Mhm. Es war halt, wir mussten gucken damals, wo konnten wir am besten und kostengünstig was rausholen. Da waren auch, wir haben zum Beispiel hier extreme Verbräuche, nicht nur die Rasenheizung, sondern auch die Entmüdungsbecken hier im Gebäude. Das sind zwei Becken mit einer Fläche von ca. 40 Quadratmeter, 1,20 Meter tief. Die müssen wir konstant das ganze Jahr auf 40 Grad halten. Das heißt, es ist ein riesen Energiefresser, ob die Jungs da jetzt reingehen oder nicht. Aber wir müssen die halt vorhalten. Das ist halt was aus der DFL und DFB alles halt vorgegeben wird. Genauso auch, wie wir flutlich, sag ich mal, erfüllen müssen, gewisse Maße. Und da haben wir halt auch geguckt, was kann man machen, kann man das abdecken. Das war aber dann klar organisatorisch dann nachher nicht mehr lösbar und wäre auch für mehr Personalaufwand. Deswegen, es ist nicht immer einfach, man muss da eine gesunde Lösung finden. Mhm. Und das war halt das, was wir gemacht haben. LED sind wir ganz weit vorne, immer mehr. Flutlicht, klar, werde ich immer bei technischen Führungen gefragt, warum habt ihr noch kein LED-Flutlicht, obwohl zig Firmen schon hier waren, die gesagt haben, ich mache euch das günstiger, weil ich sag mal, so ein Invest für so eine Anlage, damit wir hier UEFA spielen dürfen, ist mal eben 1 Million. Und wenn ich jetzt einfach mal ausrechne, Flutlicht kostet uns an Strom, wenn ich jetzt die Wartungsleistung und alles rausnehme, kostet eine Stunde Flutlicht 60 Euro. So, jetzt komme ich auf die Hälfte an Energieverbrauch runter, spare ich 30 Euro. So, jetzt habe ich ein Invest von 500.000. Da muss ich dem Geschäftsführer sagen, tut mir leid, in 100 Jahren rechnet sich die Anlage. Dann sagt er auch, die Anlage funktioniert, wir erfüllen jedes Jahr die Richtlinien, warum soll ich da jetzt investieren? Ist die Frage, irgendwann wird auch der Step dann wieder kommen, 3D, 4K und alles Mögliche, was es da gibt. Jedes Mal gab es irgendwas Neues, ihr müsst dann von 1.400 Lux in der Bundesliga, in der ersten Liga, was wir im Minimum, im Mittel haben müssen, Richtung Hauptkameras gemessen, habe ich jetzt schon gehört, dass wir mittlerweile vielleicht in 5 Jahren von 2000 sprechen, dann ist die Anlage wahrscheinlich, dass wir dann nachbessern müssen. Entweder zusätzliche Scheinwerfer, was dann statisch wieder ein Problem wäre, oder halt dann direkt auf LED, weil die viel mehr Lichtausbeute haben.
Von wo kommt denn dann so ein Anstoß für solche Innovationen? Kommt das von der Technik oder kommt das vom Gesetzgeber oder kommt das einfach von der Kostenstelle? Wie läuft das?
Es kommt in erster Linie von der Technik. Da war für uns ein Anstoß zum Beispiel die FIFA-Frauen-WM. Da mussten alle Stadien, die daran teilgenommen haben, mussten so ein Footprint-CO2-Abdruck abliefern. Das heißt, wir mussten offenlegen, wie geht der mit Müll um, was haut ihr über Strom an CO2 raus, was macht ihr mit Gas und sowas. Und dann kamen ja auch, mehrere Ingenieurbüros hin, die uns dann wirklich auf den Kopf gestellt haben gesagt, wie geht ihr mit Lacken um, wie lagert ihr die und wirklich das alles muss man dann offenlegen. Und dann waren halt so Sachen, ja, ihr fahrt mit den Kesseln nicht so hundertprozentig und dann kam halt von außen der Anstoß und dann war auch der Geschäftsführer dann schnell, wo wir halt gesehen haben, 500.000 Invest und ihr habt innerhalb von, uns wurde prognostiziert 100.000 Euro im Jahr Einsparung. Aber wir haben im ersten Jahr schon 130 eingespart. Das heißt, die Anlage hat sich nicht in 5 Jahren gerechnet, sondern eher 3 bis 4 Jahren. Und da ist unser Geschäftsführer dann, wenn man den sagt, also um 3 Jahre, da ist er dann direkt auch dabei. Das ist auch immer so, man wächst quasi immer mit der Technik weiter. Die kriegen neue Technik, wir müssen nachliefern und das ist immer so, jedes Jahr kommt irgendwas Neues. Ob es jetzt Lichtstärke ist, ob es jetzt neue Steckdosen sind in irgendwelchen Bereichen, weil sie mehr brauchen oder halt neue Datentechnik. Das Stadion selber ist ein freitragendes Dach. Außen diese Pylonen, diese Spinnenbeine, die sieht man ja. Die tragen quasi, nehmen die ganze Last hinten der Pylonen von dem Dach aus. Das ist ja freitragend, das heißt, wird alles hinten in den Boden abgeleitet. Wir haben unter jedem Pylon, also unter jedem der einzelnen 32, haben wir diesen sogenannten Catwalk. Der ist nicht einmal umlaufend, sondern man kann quasi von hinten, da sieht man immer diese kleinen Löcher, eine Leiter einhängen und mit dem Haken kann man komplett in die Technik rein. Wir haben da die ganzen, da sieht man zum Beispiel ein Hawkeye, also diese weiße Kamera, die ziemlich weit hinten ist. Mhm. Da haben wir ja auf jeder Seite 7 Stück. Also diese weiße Kamera, die ist jetzt auf jeder Seite des Stadions, gibt es immer 3 für ein Tor. Das heißt, für dieses Tor gibt es 6 Kameras plus nochmal die Torlinienkamera. Man sieht jetzt da oben, wo 20A steht, da hat man an dem Pylon da hinten hat man noch so eine weiße Klimmzugstange darunter. Da hängt nochmal die Kamera die wirklich nur die Torlinie guckt. Also alle anderen Kameras, die da drunter sind, da hängt wirklich nur ein Rechner hinter, da gibt es kein Bild zu, sondern der Rechner guckt wirklich, war der Ball in voller Linie, also im vollen Umfang hinter der Linie. Das geht über, ich glaube, Schweden, kommt dann hier wieder zurück und geht dann direkt dem, ja, es ist in Echtzeit, also es ist mittlerweile Wahnsinn, wo das alles hingeht. Also wird es aufgewertet und der Schiri kriegt es quasi auf die Uhr. Das ist innerhalb von Millisekunden wieder zurück. Und diese andere halt, die halt ein bisschen später kommt, auf der Anzeigetafel wird es ja angezeigt, das kommt halt quasi darüber, dieses Live-Bild. Dann gibt es noch dieses Tracking-System, da wo 22A steht, da hängen links und rechts so orangefarbene Kasten daneben. Man wundert sich ja immer, wenn die Moderatoren bei Sky immer wissen, wie viel jeder Spieler gelaufen ist, Kilometer. Das heißt, diese Kameras sind auch intelligent. Da sitzt gleich oben eine Firma, die das macht. Das heißt, die markieren die Spieler beim Warmmachen und die Kamera selber erkennen die ganze Zeit. Ich weiß nicht woran, an der Körperhaltung oder sonst wo. Die werden die ganze Zeit getrackt. Und dann wird halt von nur eine Statistik gemacht. Der Rechner sagt, läuft jetzt 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Und diese Kameras, die da drin sind, das sind insgesamt, glaube ich, 8 Stück. Die erkennen dann halt den Spieler. Und deswegen wissen auch dann die ganzen Fachleute nachher, der ist 15 Kilometer gelaufen. Und da gibt es jetzt eine Neuerung. Da habe ich jetzt am 19. Termin mit DFB und mit der Firma, die es ausführt, machen wir halt eine Ortsbesichtigung. Es wird demnächst wahrscheinlich ein System noch weitergeben. Das heißt, der kann dann auch erkennen, wie viele Ballkontakte der hat und alles. Also es wird immer digitaler.
Ja, ist das ein Traumberuf?
Dadurch, dass es abwechslungsreich ist, man kommt halt auch mit vielen Leuten, also mit Fernsehen, auch mit Stars. Weil es ist einfach, morgens weiß ich nicht, was ich abends als letztes mache. Also ich nehme mir immer für den nächsten Tag alles vor. Es wird zu 90% nicht klappen, das weiß ich. Und es ist einfach so, diese Abwechslung, es ist kein monotoner Beruf oder so. Es ist wirklich, für mich ist es ein Hobby.
Say what I wanna say. I want to feel how I want me to feel. I wanna do what no one else has done. Somehow I realize that I want too much. I wanna go where no one else has gone. I want to fly higher than the sun. I want to dive deeper than the sea. Well, after all, it's only a dream. So please tell me where's the place that I belong. I'm trying so hard, but stronger than the strongest man. I want for everything a master plan. I want faster than a big jet plane. But every day I feel the human pain. Sometimes I want the world to change. I want peace for every human race. I want everyone to laugh and dance. In fact, I know that I don't stand a chance. So please tell me where's the place that I belong. I tried so hard, but I must use every chance before it's gone. So every day I'm gonna play this song. Sometimes I feel that we are so small, and everybody tries to find a way to become tall. But isn't essence a blessing for us? Cause without a goal, humans can't survive. So I move on to find a place where I belong. I keep on trying, even if every way leads wrong. I will use every chance before it's gone. So every day, I'm gonna play this song. So I move on to find a place where I belong. Keep on trying, even if every way leads wrong. I will use every chance before it's gone. So every day I'm gonna play this song.
Ja, vielen Dank an die Band Scarbrot und ihren Song Place Where I Belong von der Plattform Jamendo.com. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Ben, Hermann und Ralf für die Einblicke in das Innenleben unseres Wohnzimmers. Bei euch allen hat man das Gefühl, dass ihr herausgefunden habt, wo ihr hingehört, bei all dem Herzblut, das ihr gebt, damit der Laden läuft. The Place Where I Belong, das gilt an diesem 3. Februar 2018 auch wieder für 49.018 Zuschauer, die den Weg in das Stadion im Nordpark gefunden haben, um sich erstklassigen Fußball anzuschauen. So, es ist 10 nach 6, 20 Minuten bis zum Anpfiff. Heute ist der Dream Team Pod mal nicht schon im Stadion um diese Zeit, sondern steht noch in einer Schlange hier vor der Nordkurve, die sehr, sehr lang ist. Mal gucken, wie lange das dauern wird. Ja, es ist der 3. Februar 2018 und es steht an, das Heimspiel gegen RB Leipzig, und das ist ein richtungsweisendes Spiel in vielerlei Hinsicht. Die Mannschaften sind tabellarisch dicht beieinander und Borussia hatte ja anfangs das Saisonziel, besser abzuschneiden als in der letzten Saison, also besser als Platz 9. Nun ist in dieser Saison die Situation so, dass von dem Tabellenzweiten bis zu dem Tabellenneunten ganz, ganz wenige Punkte Abstand sind, sodass also auch Leipzig und Borussia eng beieinander sind. Und insofern ist das natürlich vor allen Dingen mal schon sportlich ein richtungsweisendes Duell heute, denn wer hier gewinnt, kann den Anschluss an die Tabellenränge 2, 3 und 4, die zur Champions League Qualifikation zur automatischen führen, halten. Bayern München ist mit bereits 16 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten weit enteilt. Die Meisterschaft kann man eigentlich jetzt dann im März, spätestens April vergeben an die Bayern, und der Rest wird dann Schaulaufen sein, sodass also wirklich die singuläre Situation dies Jahr sein wird, dass Mannschaften relativ einfach eigentlich an diese Champions League Plätze kommen, was ihre Punkteausbeute anbelangt. Ja, richtungsweisend wird das Spiel auch aus einem anderen Grund sein. Es gibt zum wiederholten Mal jetzt einen Aufruf zum Stimmungsboykott von den Ultras heute. Die ersten 19 Minuten sollen geschwiegen werden, und in den sozialen Medien gab es also heftige Kontroversen bzw. ganz klare Meinungen, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Eine Meinung, der ich mich hier auch anschließen möchte. Ich kann nicht verstehen, wie man durch eingestellten Support ein Zeichen setzen will. Man schwächt seine eigenen Mannschaften, und da gibt es mit Sicherheit intelligentere und auch zielführendere Wege und Mittel, irgendwelche Proteste zu formulieren, als durch Schweigen die eigene Mannschaft in einem so wichtigen, richtungsweisenden Spiel zu schwächen. Insofern könnte es sein, dass die Spaltung in der Gladbacher Fanszene, die jetzt nach dem Ende der letzten Saison erstmal wieder zum Teil zumindest überwunden schien, dass die aufbricht und hier vielleicht doch über längere Zeit mal über kurz oder lang sich wirklich einen Graben auftut zwischen verschiedenen Auffassungen darüber, was eigentlich Support der Mannschaft ist. Ja, richtungsweisend natürlich auch für die Borussia selber. Heute fehlen 9 Spieler verletzungsbedingt. Die Verletztenliste ist jetzt noch gewachsen um Jan Sommer, um Raphael und dann auch um Oskar Wendt, der sich verletzt hat. Da gibt es jetzt natürlich Diskussionen um die Zusammenstellung des Kaders, um Fragen des Peches und so weiter und so fort. Es nützt ja alles nichts. Die Mannschaft muss jetzt langsam die Eier zeigen, die in den letzten Wochen abgesprochen wurden. Bemerkenswerterweise hat zum Beispiel Hasenhüttl, der Trainer von RB Leipzig, vor dem Spiel gesagt, sie wollen versuchen, das Spiel zu gewinnen. Sie wollen unbedingt das Spiel gewinnen. Und das sind Töne, die man so von Borussia nicht hört. Und auch das führt zur Diskussion bei den Fans über die Spielweise dieser Schwiegersohn-Typen unter Hacking, die nicht genügend Mumm hätten, um auch mal dazwischen zu hauen, die nicht genügend Leidenschaft zeigen würden, um dann auch Gegner zu bekämpfen, Punkte zu erzwingen und Tore. Und auch da wäre das jetzt so ein Spiel, wo man auch mal was zwingen kann unter Umständen. Und es wird spannend
zu sehen, ob die Mannschaft heute anders rangeht, ob sie irgendwie mal offensiver spielt oder ob das wie in vielen anderen Spielen einfach so diese Haltung ist, dass man Ballbesitz hat, abwartet, hintenrum spielt und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit durch ein Tor gewinnt. Leider ging das viel zu oft dann in die andere Richtung, dass man nämlich durch ein oder zwei Tore verloren hat und oder Punkte hergegeben hat. Naja, also auf jeden Fall ist dieses Topspiel der Woche Samstagabend um 18.30 Uhr ein Spiel, das jede Menge birgt. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was sportlich abgeht. Der Schriftzug Eingang Nord wird immer größer. Ein gutes Zeichen, dass man vielleicht bis zum Anpfiff doch noch in der Nordkurve angelangt sein wird.
Von denen gehört das auf einmal? Die Chaka, die ersten ein, zwei Jahre. Und ich halte es.
Mönchengladbach! VfL! Ole, ole! 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 Ole, ole, ole! Borussia! Mönchengladbach! VfL!
Ja. 19 Minuten lang haben sich also Teile des Stadions bemüht, den ausgerufenen Stimmungsboykott zu boykottieren. Nach 19:00 Minuten steigen dann die Ultras ein, was sich so anhört.
Hey Leute, die 19 Minuten sind vorbei. Ist
ein
bisschen schade.
Nee, noch nicht.
Aber damit tust du jetzt auch keinen Gefallen, wenn jetzt hier weiter rumfallen. Scheiße,
Yeah.
Haken da! Haken!
Es geht ein ganz schöner Riss durch die Nordkurve und vor diesem Hintergrund hätte sich der Vorsänger der Ultras diesen Kommentar vielleicht auch noch sparen können.
Die ganze Mitmacht ist super!
Auf die Sekunde pünktlich der Halbzeit für 45. In der Liga muss hier 0 zu 0, damit gehen sie in Pause. Wirklich würde verstehen. Wir haben gleich das Halbzeitspiel.
Die Stimmung in der Nordkurve normalisiert sich in der zweiten Halbzeit. Und sportlich? Die Leipziger sind zwingender, wechseln in der 78. Spielminute Lookman ein und Lookman und staune, ausgerechnet der verpasst der Borussia in der 89. Minute den Knockout. Trotz einer Riesenchance durch Azar in der Nachspielzeit.
So, beide Mannschaften wieder da, keine Wechsel, unverändert geht es also weiter in Halbzeit 2. Borussia gegen Leipzig, viel Spaß!
Oh! 88. Spielminute 0:1 für Leipzig. Torschütze, die 18, Adebola Lukman.
Thank you.
Rückstand. Borussia gegen Leipzig 0:1. Ergebnis doof.
Ganz stark. Da haben wir was vor.
Ja, und dann nach dem Spiel machen wir noch eine kurze Aufbereitung, also mit Highlights wieder. Dann gibt es unten eine Pressekonferenz mit den Trainern, die wir live überall auch im Stadion und auch nach draußen. Wir haben draußen auch eine Tafel mit Lautsprecher, dass man also auch, wenn man das Stadion schon verlassen hat, dann was mitbekommt. Und dann gibt es noch so einen internen Fan-Talk noch unten in der VIP-Lounge, der aber dann auch nur unten übertragen wird. Und unser Tag endet dann doch manchmal erst 2 Stunden nach Spielende.
Blues in the Living Room von Marco Monetti, gefunden auf der Plattform Jamendo.com. Damit endet heute euer Dream Team Pod.